Willkommen zu dieser 245. Ausgabe von Europe Calling. Heute in Zusammenarbeit mit Greenpeace International und der Coalition Against Slaps in Europe. And welcome to this episode 245 of Europe Calling, today in cooperation with Greenpeace International and the Coalition Against Slaps in Europe. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und ganz besonders begrüße ich unsere heutigen Diskussionsgäste, die ihr alle schon seht und die ich dann gleich noch vorstelle. Bevor es losgeht, noch ein paar Hausmitteilungen. Wir werden heute vor allem Englisch sprechen. Solltet ihr damit Unterstützung brauchen, haben wir zwei wunderbare Dolmetscherinnen. Unter dem kleinen Globus in der Kontrollleiste könnt ihr die Sprache auswählen und das seht ihr gleich nochmal im Chat. And now I'm switching into English and probably stay there for the rest of
Und
the
jetzt
morning.
wechsle ich ins Englische und werde wahrscheinlich den Rest des Abends dabei bleiben. Wie immer bei Europe Calling könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen anderer bewerten. Heute nutzen wir dafür Slido. Den Link findet ihr im Chat. Stellt dort gerne eure Fragen und bewertet die Fragen anderer. Bei 1000 Anmeldungen ist das die einzige Möglichkeit, die Fragen zu stellen, die euch interessieren. Und vielen Dank an Amelie im Hintergrund, die uns bei den Fragen hilft. Ganz wichtig, bitte gebt euren Namen an. Es ist einfach viel netter, wenn ich nicht ständig anonymer Nutzer sagen muss. Das kann ich vielleicht ein, zweimal tun und dann wird es schwierig. Wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und dann online auf YouTube und als Podcast veröffentlicht. Bitte denkt daran, wenn ihr eure Fragen stellt. Das war's mit den Ankündigungen. Und ich stelle jetzt unsere Gäste vor. Wir haben sechs tolle Rednerinnen und ich bin echt froh, dass ich der einzige Mann bin, den ihr in den nächsten 90 Minuten sehen werdet. Das ist eher selten und das ist wirklich fantastisch. Ich stelle sie in der Reihenfolge vor, in der sie auftreten werden. Ich gebe euch nur die wichtigsten Infos, denn sie brauchen mich echt nicht, um sich vorzustellen. Wir beginnen mit Sana Ghotbi, Co-Allyship Lead bei Greenpeace International und Daisy Ruddock, Koordinatorin der Koalition gegen Slaps in Europa. Daisy und Sana werden das heutige Thema vorstellen. Als nächstes gibt es drei Erfahrungsberichte von Nawojka Cziborska, Umweltaktivistin Last Generation Poland und Gastivist Collective. Sie wird uns einiges erklären. Danach Casey Valente, Senior Legal Project Manager bei Greenpeace International und Tina Urso, Chief Operating Officer der Daphne Caruana Galizia Foundation. Es ist großartig, dass ihr alle hier seid. Zum Abschluss gibt es einen Ausblick auf die Zukunft mit Flutura Gusari, Senior Legal Advisor beim European Center for Press and Media Freedom. Und Sana Ghotbi, die den Abschluss machen wird, gemeinsam mit Daisy. Und sie wird über Fragen im Zusammenhang mit Kampagnenarbeit sprechen. Dazwischen wird es vielleicht ein paar Fragen geben, aber auch danach werden wir sicherlich Zeit haben für eine Fragen- und Antwortenrunde. Ich freue mich sehr auf diese Diskussion. Das ist ein Thema, das ich nicht besonders gut kenne. Und ich freue mich sehr darauf, vieles dazu zu lernen. Das war's von mir. Und ich gebe ab an Daisy und Sana. Vielen Dank, Max, und hallo in die Runde. Wie Max gesagt hatte, arbeite ich für Greenpeace International. Und bei Greenpeace International haben wir es momentan mit einer riesen Slapp-Klage zu tun von Energy Transfer. Und meine Kollegin Casey wird mehr über diesen Fall sagen. Manche davon haben vielleicht darüber in den Nachrichten gelesen. Und Daisy wird auch genauer erklären, was Slaps genau bedeutet. In unserem Fall sind es Konzerne, die Aktivisten verklagen, die versuchen, sich Gehör zu verschaffen über Schäden gegen Menschen und den Planeten. Und das ist auch im Einklang mit dem Trend, den wir auf der ganzen Welt sehen, mit Regierungen, die autoritärer werden. Und wir sehen ebenfalls, dass die Demokratie gefährdet ist und Unternehmen, Big Tech und Regierungen arbeiten zusammen, wenn es darum geht, Aktivistinnen, Journalistinnen, Landwirte, ganz normale Menschen zu unterdrücken, die versuchen, ihre Leben zu leben und diejenigen, die sich trauen, sich zu Wort zu melden, wenn sie dabei zuschauen müssen, wie Unternehmen Menschen unterdrücken und dem Planeten beizufügen. Das gilt insbesondere für Ölkonzerne. Und momentan dokumentieren wir hauptsächlich unterschiedliche Statements von betroffenen Opfern. Und die Geschichten, die wir hören, sind wirklich extrem. Wir reden mit Menschen aus verschiedensten Regionen der Welt. Menschen, die lediglich versucht haben, ihr eigenes Land zu bewirtschaften. Und dann kommen die Ölkonzerne und enteignen das Land. Und wenn sie sich zu Wort melden, verklagen diese Unternehmen sie. Und das ist mit riesen Kosten verbunden und wirkt sich natürlich negativ auf ihre Gesundheit aus und zerstört ihre Leben. Und deswegen wollten wir wirklich über dieses Thema gemeinsam mit Europe Calling und Case reden. Eine unglaubliche Koalition, die wirklich unglaublich wichtige Arbeit geleistet hat gegen diese Unternehmenseinschüchterungen, insbesondere Slaps. Und wir sind der Ansicht, dass die Zivilgesellschaft sich schützen muss und sich dieser Bedrohungen bewusst sein muss. Und wir hoffen, dass ihr mittels dieses Webinars mehr über Slaps erfahren werdet, wie ihr euch dagegen schützen könnt. Und wir werden auch mehr sagen über die aktuelle Richtung, die die EU einschlägt mit einer neuen Richtlinie gegen Slaps. Und wir werden auch darüber reden, was wir tun können in Europa, um Druck auf unsere Regierungen auszuüben. Es ist mir eine große Freude, heute hier zu sein. Und ohne weiteres möchte ich Daisy das Wort erteilen, um noch ein bisschen mehr über Slaps zu erzählen und auch über Case. Dankeschön und hallo. Ja, ich bin Daisy. Ich bin im Kampagnenteam bei Case und seit September 2024 bin ich auch Koordinatorin für die Koalition gegen Slaps in Europa. Und ich werde kurz das Thema vorstellen. Und dann werde ich einen kurzen Überblick bieten über das, was wir tun. CASE ist eine Koalition bestehend aus europäischen NGOs aus verschiedenen Bereichen. Wir haben Organisationen, die im Journalismus arbeiten, in der Umwelt, in der Interessensvertretung, im Bereich Schutz von Hinweisgebern, nur um ein paar zu erwähnen. Und vereint sind wir in dem Wunsch, gegen Slaps zurückzukämpfen. Das steht für strategische Klagen gegen öffentliche Beteiligung. Und darüber möchten wir heute reden. Ein Slap ist eine missbräuchliche Klage mit dem Ziel, kritische Rede zum Schweigen zu bringen. Im Grunde ist es ein Instrument, das mächtige Akteure wie Konzerne oder Geschäftsleute nutzen. Und das Ziel ist, alle einzuschüchtern, die sich über Themen unterhalten von öffentlichem Interesse. Und das Ziel ist wirklich, hier Klagen einzuleiten, um im Grunde dafür zu sorgen, dass sie schweigen. Ziele sind Journalistinnen, HinweisgeberInnen und NGOs, nur einige zu erwähnen. Das bedroht die Meinungsfreiheit und selbstverständlich die Demokratie auch selbst. Und CASE versucht gegen dieses Phänomen anzukämpfen. Aktuell haben wir 124 Mitgliedsorganisationen aus ganz Europa und wir wachsen Jahr für Jahr. Und wir haben ebenfalls 22 nationale Arbeitsgruppen, die in verschiedenen Ländern auf dem Kontinent aktiv sind. Und diese nur nationale Koalition ist noch wichtiger geworden, seitdem letztes Jahr die EU-Anti-Slap-Richtlinie veröffentlicht wurde. Und wir werden noch mehr über diese Richtlinie hören. So viel also zum heutigen Thema, so viel zum aktuellen Kontext, in dem wir arbeiten. Und bei CASE haben wir einen dreigliedrigen Ansatz, Kampagnen und rechtliche Resilienz. Und wir verlassen uns auf all diese Mittel, um gegen Slaps anzukämpfen. Eben um letzten Endes wirksam gegen Slaps anzugeben, brauchen wir Solidarität und Zusammenarbeit. Und wir werden uns noch mehr darüber unterhalten, warum das so wichtig ist im Laufe dieses Webinars. Das war eine ganz kurze Zusammenfassung der Koalition. Und jetzt gebe ich zurück an Max, der die erste Rednerin vorstellen wird. Vielen Dank für diese sehr kurze Einführung. Und dann beginnen wir mit unseren Statements. Und wir beginnen mit Polen. Nawojka Cziborska wird als erste das Wort ergreifen. Sie ist Gasaktivistin, Mitglied der Last Generation Polen und Klima- und Ökoaktivistin. Und wir freuen uns wirklich sehr auf deine Geschichte.
Hi zusammen, vielen Dank. Es ist mir eine Ehre, hier im Webinar zu sprechen. Ich würde gerne was zeigen. Es sind nur ein paar Aufnahmen, ein paar Folien. Das ist eine ziemlich visuelle Geschichte. Vielleicht als Erklärung, ich bin bei dieser internationalen Kollektive und wir unterstützen diejenigen, die sich gegen das Gassystem wehren in Polen. Bombarki ist der Name, den man hier teilweise sieht. So haben wir uns genannt. Und dann war es eben die Poland Last Generation und der Vorname. 2024 haben wir angefangen in Warschau. Denn hier sieht man es auf dem Bild. Das ist eine Projektion am Wissenschaftszentrum. Da hatten wir diese Bilder aufgeworfen und was wir da fordern, ist ein Stopp, nämlich Stopp des Baus eines neuen Gasterminals, Erdgasterminals, also in Gdansk, in Polen, auch die Auswirkungen von Erdgas aufs Klima, dass der Klimawandel verstärkt wird, dass es keine gute Lösung ist und es ja andere Lösungen braucht. Und mit diesen Aktionen haben wir uns gegen Gassysteme gewehrt, die große staatliche Gasfirma. Und dieses Unternehmen sind praktisch der wesentliche Betreiber, der wesentliche Anbieter für Erdgas in Polen. Und entsprechend wollten die dieses neue Terminal bauen. Ich habe da einen Artikel drüber geschrieben, Green News sozusagen, ja, kleine Zeitung, kleines Journal für Aktivisten. Und da hatten wir erläutert, was steht hinter dieser Aktion? Was wollen wir Aktivistinnen und Aktivisten damit erreichen? Ja, ein Zitat habe ich geschrieben. Gassystem, also das Unternehmen, das ist ein Haufen Krimineller. Die treiben die Welt in die Katastrophe und füllen sich damit die eigene Tasche. Und ja, entsprechend gab es eine Klage. Die hatten wir dann an der Backe, genauso diese Zeitung. Und ich zitiere, da ging es ja wohl nur darum, gegen das Unternehmen Aktionen zu ergreifen. Wir waren nämlich die Ersten, die sich öffentlich gegen sie gewehrt haben. So sah das jetzt aus auf der Webseite. Dort wurde der Artikel eingestellt und wir mussten praktisch diesen Rahmen da schreiben. Und da mussten wir praktisch schreiben, das Unternehmen Gassystem stellt unsere Auslegung in Frage, dass es sich bei Gassystem um eine kriminelle Bande handelt. Gut, die Forderung war, wir sollten den Artikel streichen, uns entschuldigen und 20.000 Zloty zahlen, also es spricht etwa 5.000 Euro. Also man kann sich ja vorstellen, das war schon ein Schreck. Ich war Studentin damals, ich war 19. Und dann, ja, diese kleine Online-Zeitung da hat jetzt auch keine große Community. Es war also schon sehr viel Geld. Und jetzt wendet sich dieser riesige Konzern gegen uns und verklagt uns. Und die ging davon aus, dass sie uns ganz schön mit ganz viel Kleingedrucktem in der Klage, ging davon aus, dass das wir das überhaupt gar nicht erst verstehen. Aber eine Stiftung, die sich für Menschenrechte einsetzt, hat sich entschlossen, uns zu unterstützen. Also die hatten das Vertrauen, dass sie geschützt sind, dass sie uns schützen können. Und das war dann unsere Entscheidung, eine Kampagne zu führen. Also wir hatten folgende Kampagne gestartet. Das ist ein Bild jetzt von mir hier. Und wir haben uns einfach an die Presse gewendet. Nach dem Motto, ihr versucht uns mundtot zu machen, dann werden wir nur noch lauter. Also so sind wir vorgegangen. Wir haben Protestaktionen organisiert, Demonstrationen. Hier zum Beispiel vor der Zentrale von Gassystem. Und ja, ihr wisst ja, ich habe jetzt auf Englisch vergessen, wie das heißt. Also wenn man Hundehalter ist, ne, da hat man so Schilder, da steht dann drauf, bissiger Hund und betreten auf eigene Gefahr und so weiter. Da haben wir das rangezogen und haben genau solche Schilder halt vor Gas System gestellt, ne, nach dem Motto, das ist das Unternehmen, das Menschen verklagt, wenn man die Wahrheit über den Klimawandel sagt, ne, Achtung bissig, so irgendwie in der Richtung. Und dann, ja, gab es auch nie zu einem Gerichtsverfahren. Man hat vom Gericht die Entscheidung bekommen, dass eine Mediation stattfinden soll. Und dieser Mediationsprozess führte dazu, dass es eine Einigung gab und wir mussten auch nichts zahlen. Gut, da gibt es aber verschiedene Auslegungen jetzt, denn ich sagte es ja, das war 2022 war das, pardon, nicht 24, also das zog sich jetzt 3 Jahre. Da gab es ja auch einen Regierungswechsel in Polen. Jetzt haben wir nicht mehr so eine ganz demokratische Regierung, die behaupten, sie wären demokratischer als die Regierung davor. Aber naja, könnte man als Argument heranziehen. Es gab auch wirklich fantastische Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Hervorragende Arbeit haben sie geleistet. Ja, und wir waren auch kein einfaches Ziel, muss man sagen, ne, für Gas System. Die dachten wahrscheinlich, die haben uns schnell erledigt. Aber wir wurden einfach nur noch lauter. Sie haben es nicht geschafft, uns mundtot zu machen. Wir haben die Werbetrommel für unsere Sachen noch viel lauter gerührt. Und ja, wir haben sie doch einfach nicht einfach gemacht. Und dann hat das Unternehmen sozusagen den Schwanz eingezogen. Danke.
Thank you so much. Very, very
besten Dank. Ja, das war sehr inspirierend. Gutes Beispiel. Wunderbarer Start, ja. Sehr schön. Ja, möchte jetzt gar nicht viel dazu sagen. Ne? Wir sprechen da gleich noch drüber, nach den weiteren Testimonies. Ich bin auch noch da und der Boyka bleibt da, bleibt zugeschaltet. Wenn es jetzt noch Fragen gibt zu den Aktionen der Kampagne, dann geht es jetzt erstmal weiter. Casey Valente, Project Manager, Senior Project Manager, Greenpeace International. Jetzt gehen wir also über den Teil. Wir springen von Polen rüber in die USA. Schön, dass du hier bist. Wir freuen uns. Danke.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und dass ich die Möglichkeit habe, mit allen über Energy Transfer zu reden und über die Klage gegen Greenpeace. Ich beginne mit etwas Hintergrundinfo. Viele haben von den Energy Transfer und Greenpeace-Fällen gehört, aber vielleicht auch nicht alle. Ich beginne zunächst einmal mit dem Warum. Wieso haben wir diese Klagen? 2016 und 2017 hat Energy Transfer, ein Pipeline-Unternehmen in den USA, die Dakota Access Pipeline gebaut. Und der Bau fand in der Nähe und unter dem Missouri-Fluss statt und das hat monatelange Widerstandsaktionen von den Indigenen ausgelöst, die sich einsetzten für die Sicherheit der Wasserversorgung. Energy Transfer behauptet, dass Greenpeace in den USA und Greenpeace International den Widerstand inszeniert haben und Desinformationen an Investoren verbreitet hätten, was wiederum zu Schaden von Millionen von Dollar geführt haben soll. Und wie genau sah unsere Teilnahme aus bei diesem Protest? Auf Ersuchen indigener Führungspersonen hat Greenpeace ungefähr $15.000 gespendet. Und zwar für Ausbildung im Bereich gewaltfreie direkte Aktionen. Durchgeführt wurde das von einer Organisation, die IP3 heißt. Es wurden auch Vorräte geliefert an das Lager. Der Solarvan, also der Photovoltaikvan, wurde rübergefahren, um etwas Infrastruktur anzubieten. Und es wurden auch ein paar Teammitglieder hingeschickt. Greenpeace International in der Zwischenzeit als Gesellschaft mit Sitz in den Niederlanden hat nichts getan. Wir waren nicht in North Dakota im Widerstandslager. Wir haben nur einen Brief unterschrieben von einer anderen NGO in den Niederlanden, die Banktruck heißt. Manche kennen diese NGO vielleicht. Und über 500 Organisationen haben diesen Brief unterzeichnet und Kreditgeber wurden gebeten, Darlehenszahlungen einzuhalten bis der Konflikt beigelegt wird. Und ich arbeite seit über 9 Jahren für Greenpeace und ich habe ab dem ersten Fall auch an unserer Verteidigung gearbeitet. Und die erste Klage wurde im August 2017 eingereicht und Energy Transfer hat die zwei Gesellschaften in den USA und Greenpeace International und BankTrack verklagt. Und zwar im Bundesgericht. Beklagt wurde wegen Verstoßen gegen das RICO-Gesetz. Und RICO ist ein Bundesgesetz in den USA, das organisiertes Verbrechen behandeln soll. Also wenn RICO verwendet wird, dann wird es typischerweise für Gangsters oder für Banden verwendet, so etwas. Und das sehen wir in den USA regelmäßig auch mit SLAPS-Klagen. Und das war eben auch der Fall bei diesem Bundes-SLAP. Und als sie diese Klage eingereicht haben, haben sie auch gleichzeitig eine PR-Kampagne gestartet und der CEO, Kelsey Warren, hat im Fernsehen angegeben, dass es nicht das Ziel sei, hier eine monetäre Entschädigung zu halten, sondern dass das Ziel sei, eine Botschaft zu senden. Im Februar 2019 wurde unser Antrag auf Abweisung der Klage gestattet, aber der Richter hat gesagt, dass er nicht zuständig ist für die erhobenen Ansprüche auf staatlicher Ebene. Und deswegen hat ET eine Woche später die drei Gesellschaften erneut verklagt. Und die Punkte waren hier Hausfriedensbruch, also unterschiedliche Grundstücksdelikte. Und dann gab es auch noch das Thema Verleumdung. Hier gab es 3 oder 9 Aussagen, die identifiziert wurden in Bezug auf 3 Themen. Also zum Beispiel, dass die Pipeline Stammesland überquerte, dass eine Schändung von Kulturstätten stattgefunden hat und dass sie auch Gewalt verwendet haben. Und dann gab es auch Behauptungen in den Bereichen Verschwörung und gerechtswidrige Einmischung. Und wir haben gesehen, dass hier sehr viel öffentliche Arbeit geleistet wurde von Seiten ET, also mit einem hohen Maß von Voreingenommenheit. Und wir haben darum gebeten, das Verfahren woanders durchführen zu lassen, aber das wurde abgelehnt und deswegen kam es dann irgendwann mal zu diesem Gerichtsverfahren und die Geschworenen haben gegen die Greenpeace-Gesellschaften Schadensersatz in Höhe von 666 Millionen zugesprochen, davon 132 gegenüber Greenpeace International. Das ist das Urteil der Geschworenen, der Jury. Wir haben aber noch kein Urteil, also können wir noch keine Berufung einlegen. Es finden hier noch unterschiedliche Anträge statt, wo beide Seiten argumentieren. Energy Transfer ist der Meinung, dass der Betrag höher sein sollte. Wir sind der Ansicht, dass das abgelehnt werden sollte. Jetzt werden also die verschiedenen Anträge gestellt und im Anschluss wird wahrscheinlich eine Berufung unvermeidbar sein. Und Berufung werden wir einlegen im obersten Gerichtshof von North Dakota. In der Zwischenzeit hat aber Greenpeace International eine Anti-SLAPP-Klage in den Niederlanden gestartet. Das ist eine proaktive Rechtsstrategie, die wir fahren, um uns stark zu machen gegen ET und wir verwenden hier Artikel 17 der neuen EU-Anti-SLAPP-Richtlinie. Und diese Richtlinie besagt, dass eine Person mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, die Opfer einer SLAPP-Klage in einem Drittland ist, dazu in der Lage sein sollte, den Verursacher auf Schadensersatz und Kosten zu verklagen. Und wir haben uns entschieden, das auch zu tun. Im Juli 2024 haben wir verlangt, dass ET den Slab aufgibt und sie haben sich geweigert. Im Oktober 2024 haben wir erfahren, dass die niederländische Regierung kaum Änderungen vorgenommen hatte am niederländischen Gesetz, weil Artikel 17 der Richtlinie bereits im Gesetz beinhaltet war. Das bedeutete, dass wir weitermachen konnten mit dieser Klage. Im Februar 2025 haben wir also Energy Transfer vor dem Amsterdamer Bezirksgericht vorgeladen mit der Frist vom 2. Juli. Und was verlangen wir? Wir verlangen die Erklärung, dass die Bundes- und die Staatsklagen, dass diese unrechtmäßig sind für Greenpeace International und dass es hierbei um einen Missbrauch der Rechte handelt. Wir wollen Zuerkennung des Schadenersatzes und der Kosten und wir möchten ebenfalls eine Anordnung, dass ET hier das Urteil veröffentlicht und zugibt, dass man unrechtmäßig vorgegangen ist. Und Energy Transfer hat sich natürlich nicht selbst höflich verteidigt. Zunächst einmal haben sie den Fall ignoriert und wir waren der Ansicht, dass sie sich am Verfahren nicht beteiligen würden. Aber am 22. Juli haben sie einen niederländischen Anwalt beauftragt. Sie haben jetzt eine vorläufige Verteidigung eingereicht. Wir haben diese Woche auf diese Verteidigung geantwortet. Also dieser Fall läuft aktuell. Aber während all das in den Niederlanden stattfand, hat Energy Transfer den Richter in North Dakota gebeten, diesen Fall einzustellen. Sie haben eine sogenannte Anti-Klageverfügung verlangt und den Richter gebeten, zu verordnen, dass wir mit diesem Fall nicht weitermachen dürfen. Der Richter hat das abgelehnt, Energy Transfer war damit nicht zufrieden und sie haben gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt im obersten Gerichtshof von North Dakota. Das ist alles wirklich sehr frisch von der Presse sozusagen und wir erwarten Anfang Dezember ein Verfahren vor dem obersten Gerichtshof von North Dakota, damit sie diese Berufung behandeln und wir hoffen natürlich, dass diese Berufung abgelehnt wird. Wir haben jetzt auf die Verteidigung geantwortet, wie bereits gesagt, und hier noch ein paar Stichpunkte über die Kategorien dieser Verteidigung bei dieser Klage. Aber was bedeutet das, all das? Was bedeutet das für uns alle und für euch auch? $666 Millionen Urteil von den Geschworenen. Das ist natürlich heftig. Und wir wissen, dass Slaps nichts Neues sind. UmweltaktivistInnen, JournalistInnen sind ja schon seit vielen, vielen Jahren die Zielscheibe gewesen. Aber hier geht es nicht nur um Greenpeace, das geht über Greenpeace hinaus. Und deswegen ist diese Kampagne It's Time to Resist bei Greenpeace so wichtig. Es ist ein Kampf, der sehr viel größer ist als wir. Es ist ein Aufruf zur Solidarität. Es geht wirklich darum, dass Milliardäre und Unternehmen versuchen, uns zum Schweigen zu bringen. Und das, weil wir unserer Stimme Gehör verschaffen und weil sie wissen, dass Proteste funktionieren. Es ist also nicht nur ein Angriff auf uns, es ist ein Angriff auf die Zivilgesellschaft. Es ist wirklich ein Angriff auf uns alle. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier Seite an Seite stehen. Denn jeder, der sich zu Wort meldet, könnte verklagt werden und solchen Einschüchterungen zu Opfer fallen. Und das ist wirklich eine Bedrohung für alle, ungeachtet der politischen Ideologie. Es wird hier wirklich das Rechtssystem als Waffe eingesetzt. Und egal, was im Gerichtssaal passieren wird, wir wissen, dass unsere Bewegung immer stärker wird. Wir wissen, dass sie versuchen können, uns zu stoppen, aber die Bewegung werden sie niemals einstellen können. Und wir möchten uns auch über andere Wege unterhalten, wie wir zusammenarbeiten können, wie wir Solidarität an den Tag legen können, was uns erwartet. Und ich glaube, das war es zunächst einmal von mir. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. und dass ihr jetzt mehr über unseren Kampf wisst. Vielen, vielen Dank, das ist wirklich sehr inspirierend, eine tolle Geschichte. Ich glaube, dass sobald ihr gewinnt, es hierzu sicherlich einen Dokumentarfilm geben wird. Und ich bin mir sicher, dass ihr gewinnen werdet. Und es wird sicherlich viele Fragen geben. Und aus diesem Gerichtsverfahren werden wir sicherlich viele Einblicke gewinnen. Und jetzt machen wir weiter mit dem dritten Statement. Gina Herso, Chief Operating Officer von der Daphne Caruana Galizia Stiftung. Und es freut mich wirklich sehr, dass du hier bist. Und als ich begann, im Europäischen Parlament zu arbeiten, 2017, ja, das war Wochen bevor Daphne in Malta umgebracht wurde. Und dieser Moment hat meine politische Arbeit im Europäischen Parlament wirklich beeinflusst. Und deswegen bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar, dass du heute hier bist.
Vielen, vielen Dank, Max. Ich freue mich und ich bin auch dankbar, dass ich heute hier sein kann. Mit Daphne Caruana Galizia, als diese ermordet wurde, das war im Oktober 2017, ja, da hatte sie schon so viele Anklagen und Verleumdungsklagen am Hals. Ich glaube, zwischen 35 und 40 solcher Verleumdungsklagen. Was man hier sagen muss, was hier sehr wichtig ist, die wollten keine Gerechtigkeit. Das Ziel war einfach, sie komplett zu zermürben, auch finanziell auszubluten, psychologisch einzuschüchtern. Darum ging es. Also nach Jahren der Advocacy-Arbeit, wenn es dann zu solchen Klagen kommt, ja, damals gab es den Begriff SLAP oder die Abkürzung noch nicht. Man sprach in den USA davon. In Europa war das noch nicht so bekannt, diese Art von Klage. Ja, die Familie, die Stiftung, einige Kolleginnen und Kollegen bei Organisationen, die sich für die Medienfreiheit einsetzen. Wir hatten dafür gekämpft. Und gerade bei einer Klage, die gegen Daphne gerichtet war, da war es einfach wichtig, da die jetzigen Anschuldigungen mal genau zu beleuchten. Sergio Bibona, bekannter Geschäftsmann in Malta, ne, Immobilienmakler, und er hat 19 verschiedene Klagen angestrengt, jeweils 19 Urteile angestrebt nach einem Artikel. Und Ziel dieser Klagen war ganz klar nicht, dass er seinen Namen reinwaschen wollte oder Gerechtigkeit herbeiführen. Nein, sie sollte verängstigt und eingeschüchtert werden. Also sie musste sich mit Klagen umschlagen, zum Beispiel ehemaliger Premierminister, Energieminister Konrad Mitzi, ehemaliger Chief of Staff, Premierminister Keith Cambry, also wirklich von hochrangigen Leuten. Und dann gab es noch zwei, drei Klagen gegen sie von der damaligen Oppositionsführung. Also es war jetzt nicht so, dass es nur die Regierung war, die sie verklagt hätte. Also diese Klagen prasselten da wirklich aus allen Richtungen auf sie ein. Nachdem Daphne ermordet worden war, begann die Stiftung damit, diese Fälle, diese Klagen zu dokumentieren. Zusammen mit Flutura von ICPMF. Es gibt auch Reporters Without Borders und viele Organisationen, die sich für die Medienfreiheit einsetzen, begannen solche Fälle, solche Klagen zu dokumentieren. Und da haben wir ein Muster erkannt, ne? Klage erheben gegen die öffentliche Beteiligung mit dem Ziel, uns mundtot zu machen und einzuschüchtern. Überall in Europa haben Journalistinnen und Journalisten, Aktivisten mit solchen Klagen zu tun gehabt, wurden überholt, genauso wie Daphne. Und Daisy koordiniert ja Case mit. Und dadurch entstand Case auch. Ziel dieser Organisation, Ziel von CASE war einfach sicherzustellen, dass JournalistInnen und AktivistInnen da nicht allein im Regen stehen, wenn sie verklagt werden. Diese Koalition wurde errichtet, um Unterstützung zu bieten, gerade bei solchen Slaps, entweder durch finanzielle Unterstützung, durch Advocacy, durch Beratung, überhaupt irgendeine Art von Unterstützung. Und jetzt arbeitet CASE daran, für die Anti-Slap-Richtlinie Werbung zu machen. Und so kam auch der Begriff Daphne's Law, Daphne's Gesetz, zustande für diese Richtlinie. Ja, und man wollte natürlich Daphne mit diesem Gesetz ehren. Da steckte dahinter. Ja, die erste Richtlinie wurde von einem kleinen Land umgesetzt, ist aber auch gleichzeitig ein schwaches Land. Wenn wir jetzt als Malta dieses Gesetz anschauen, dann wäre Daphne trotzdem nicht damals geschützt gewesen, bevor sie ermordet wurde. Also sie, es wäre, hätte keinen Schutz geboten vor den meisten Fällen, meisten Klagen. Ne? Also das erste Land hätte auch die beste Umsetzung herbeiführen müssen, und das ist nicht gelungen. Das erste Land, Malta, hat wirklich nur die Mindestforderungen erfüllt bei der Umsetzung, wie sie von der Europäischen Kommission gefordert wurde. Und das ist einfach mein Aufruf an alle, die heute zugeschaltet sind, wirklich die jeweilige Regierung zu drängen, dass man das Gesetz, also diese Richtlinie, auf bestmögliche Weise umsetzt. JournalistInnen, AktivistInnen, Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen, alle, die mit solchen Klagen in Europa zu tun haben. Vielen Dank.
Thank you so much.
Ja, vielen Dank. Ja, sie sagte es zu Anfang nicht. Und war eher so ein Gespräch zwischen uns beiden. Aber ja, viele erinnern sich vielleicht nicht, was 2017 passiert ist. Vielleicht kannst du das noch mal kurz zusammenfassen. Wer war Daphne eigentlich und was ist passiert? Was ist mit ihr geschehen? Es gab ja mittlerweile auch Verurteilungen. Und vielleicht ganz kurzer Hintergrund. Ja, Daphne Caruana Galizia war Journalistin in Malta. Sie war investigativ und hat Korruption offengelegt, Umweltzerstörung.
Im Oktober 2017
starb sie. Sie hatte eine Autobombe im Fahrzeug. Und der Drahtzieher, vermeintlich, ist jetzt vor Gericht, wartet aufs Verfahren. Diejenigen, die die Bombe gelegt haben, sind bereits verurteilt. Das war Anfang des Jahres. Aber es ist noch kein Gerichtstermin angesetzt für den Drahtzieher dahinter. Und die Stiftung wurde dann gegründet nach ihrer Ermordung. Es war ihre Familie, die diese eingerichtet hat und verfolgt einfach die Mission, Medienfreiheit herbeizuführen, Korruption zu bekämpfen, Unterstützung für JournalistInnen in Malta zu bieten, auch international natürlich. Danke, vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für diese sehr wichtige Arbeit. Ja, vielleicht kann man da auch ein etwas weiteres Bild zeichnen. Daphnes Ermordung war im Grunde der Auslöser, der Anfang auf Kuschnas Mutter in der Slowakei kam ja danach. Und im Jahr danach starb Partnerin. Also auch die waren, das waren die traurigen Ereignisse. 2018 war das Jahr, in dem diese beiden Ermordungen stattfanden. Ein kurzer Abfolge. Und das hat doch einiges bewirkt, ja. Und Daphne war so vielen Klagen ausgesetzt. Sie wurde so eingeschüchtert, sie hat nie aufgegeben. Und letztlich ging es ja auch darum, sie so zu Schweigen zu bringen. Ist ihnen ja leider gelungen mit der Ermordung. Das darf man einfach nie vergessen, dass JournalistInnen, AktivistInnen, ja, dass wir nicht aufgeben, dass wir dranbleiben. Und daher ist eine gute rechtliche Umsetzung der Richtlinie zu SLAP so wichtig. Denn wir müssen diejenigen schützen, die die Wahrheit ans Licht bringen. Vielen, vielen Dank. Das versuchen wir ja auch heute. zumindest ein kleines Stück weit hinzubekommen. Und das ist wirklich fantastische Arbeit, die ihr alle leistet. Also diejenigen, die Europe Calling kennen, wissen, dass meine Mutter sich häufig zuschaltet. Sie hat mir gerade eine Nachricht geschrieben. Hi Mom. Sie schrieb, was für tolle, wunderbare Frauen du heute dabei hast. Vielen Dank für die ganz tollen Beiträge. Mit dem Gruß von meiner Mutter machen wir weiter mit dem dritten Teil. Jetzt haben wir zunächst mal Futura Kasari, Rechtsberaterin am Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit.
Hallo und vielen Dank. Ich freue mich sehr, bei diesem Webinar mit dabei zu sein. Ich stelle mich kurz vor. Ich arbeite als Senior Legal Advisor für das ECPMF. Ich bin hier wegen meiner Arbeit an SLAPS mit vielen Kolleginnen und Kollegen in Europa. Ich war Mitgründerin der Coalition Against SLAPS in Europe. Ich war Mitglied des Lenkungsausschusses bis April und davor arbeiteten wir bereits an der Unterstützung von JournalistInnen, aber nicht so sehr an SLAPS. Ich möchte auf vier Punkte eingehen und ich werde versuchen, mich an meine Redezeit zu halten oder diese sogar noch zu unterschreiten, weil wir natürlich auch eure Fragen entgegennehmen möchten. Ja, Tina hat schon einiges gesagt. Ich biete typischerweise Rechtsbeistand für JournalistInnen, die Schwierigkeiten haben. Dazu gehören Verleumdungsklagen oder DSGVO-Klagen unter anderem, also viel Papierarbeit und Analyse. Aber ich bin auch vor Ort unterwegs, bei der Interessensvertretung, wenn es rechtliche Elemente gibt. Ich bin nach Malta gereist, als Daphne ermordet wurde. Das war auch eine persönliche Entscheidung, weil mich dieser Fall wirklich berührt hat. Egal, ob man sie kannte oder nicht. Und als ich in Malta war, versuchte ich besser zu verstehen, wer Daphne war. Es wurden viele Informationen geteilt. Sie war eine sehr bekannte Journalistin, die sehr mutig war. Sie hatte gute Quellen. Und deswegen hatten sie wirklich das öffentliche Gespräch beeinflusst. Und sie musste wirklich unter der Tatsache leiden, dass sie Opfer von so vielen Verleumdungsklagen war. Und deswegen konnte sie ihrer Arbeit nicht wirklich nachgehen. Sie musste regelmäßig vor Gericht erscheinen. Und davor muss man ja sehr viel Zeit damit verbringen, sich vorzubereiten. Das war also etwas, das wirklich für sie schwierig war. Und wenn man ihren Blog liest, der immer noch online ist, kann man lesen, dass sie bereits begann, über SLAPS zu reden. Sie nannte diese nicht unbedingt SLAPS, aber sie sprach davon, wie sich das auf andere Journalistinnen und Journalisten auswirkt. Und was geschah nach Malta? Zu fünft haben wir damit begonnen, darüber zu reden. Telefonate nach der Arbeit, eben auch um zu sehen, ob das ein Problem in Europa war, ob das jetzt nur Daphne widerfahren war oder JournalistInnen in Malta. Und wir haben relativ schnell gemerkt, dass das nicht nur ein Problem in Malta war, sondern in vielen Ländern. Und es war jetzt nicht unbedingt ein Geheimnis, aber es war keine Information, die öffentlich besprochen wurde, wie es eigentlich sein sollte. Und der Grund dafür war die Angst, verklagt zu werden, wenn man auf Klagen verweist. Und wir haben dann damit begonnen, Informationen zu sammeln. Und ich sage immer, hätte es Daphnes Familie nicht gegeben, wären wir nicht so weit gekommen, hier also europäischer Standard für SLAPS zu haben. Denn wenn wir Journalistinnen und Journalisten bitten, Informationen mitzuteilen, dann sind sie sehr zögerlich. Und wir haben wirklich Journalistinnen in ganz Europa angerufen und sie gefragt, okay, wenn ihr verklagt werdet und das rechtlich nicht fundiert ist, dann bitte teilt uns die Geschichte mit. Und so begannen wir mit der Dokumentationsarbeit. Sobald wir erfahren haben, dass das ein europäisches Problem war, war der nächste Schritt ja auch wirklich eine europäische Lösung anzustreben. Die Zivilgesellschaft kam zum selben Zeitpunkt zusammen. Wir haben JournalistInnen, Medien, zivilgesellschaftliche Organisationen kontaktiert, haben alle gebeten, uns beizuwohnen, um dieses Problem in Europa anzugehen. Und gleichzeitig haben wir die Europäische Kommission kontaktiert, das Europäische Parlament und auch den Rat der Europäischen Union, also die Haupt-EU-Institutionen, die hier etwas tun konnten. Alle, die in der Interessenvertretung arbeiten, wissen, dass wenn es keine PolitikerInnen gibt, die an Medienfreiheit, an Grundrechte, an Demokratie glauben, da kann man sich rund um die Uhr beschweren. Dann kann man die besten Strategien entwerfen, aber es wird nichts geschehen. Wir hatten Glück. Es gab diesen tragischen Fall, wirklich schrecklich, der verwendet wurde von der Familie, um dafür Sorge zu tragen. Meine Tochter ist hier, die hat gerade mit dem Licht ein bisschen rumgespielt. Aber ja, die Familie hat sich dazu verpflichtet, dass was geschehen ist, zu nutzen, um dafür Sorge zu tragen, dass das nicht anderen JournalistInnen widerfährt. Und so hat man auch die europäischen PolitikerInnen mit an Bord geholt, um Slaps anzugehen. Wir haben also dann die Europäische Kommission gebeten, eine Richtlinie zu erlassen. Und wir haben da mit Experten von der Aberdeen University auch zusammengearbeitet. Und die EU-Richtlinie ist nicht ideal, ist nicht, was wir gehofft hatten, ist aber eine gute Gesetzgebung. Wir haben den Europarat gebeten, auch Empfehlungen abzugeben, eben um zu sagen, diese Empfehlung ist für die Mitgliedstaaten. Und so sollte das angegangen werden. Und jetzt haben wir zwei wirklich sehr starke Instrumente. Und der nächste Schritt ist dann die Umsetzung, die Implementierung. Und gemeinsam mit CASE und ECPMF haben wir einen Anti-Slap-Monitor ins Leben gerufen. Ich werde den Link in den Chat einstellen, damit ihr euch das anschauen könnt. Und die Mitglieder der EU und des Rates haben jetzt die Pflicht, Gesetzgebungen zu erlassen, damit internationale Standards auch umgesetzt werden können auf nationaler Ebene. Für Nichtanwälte bedeutet das Folgendes. Wenn diese europäischen Institutionen Standards erlassen, dass eine Slap-Klage zum Beispiel frühzeitig im Gericht für nichtig erklärt werden muss, damit dieser Standard dann auf nationaler Ebene umgesetzt werden kann, muss man entweder bestehende Gesetzgebung anpassen oder aber man muss neue Gesetze erlassen. Und bis dato haben wir ein schlechtes Beispiel aus Malta, wie Tina erwähnt hat. Und wir haben in etwa 20 Initiativen von 20 Regierungen, um diese Standards umzusetzen und zu implementieren. Und es gibt hier auch eine Frist. Mai 2026. Bis dahin müssen diese Standards auf nationaler Ebene umgesetzt werden. Und wir verwenden hier den Stichtag der Europäischen Kommission, um die Mitgliedstaaten wirklich zu bitten, hier Maßnahmen zu ergreifen. Im Allgemeinen beobachten wir zwei Ansätze. Es gibt einige Länder in Europa, nicht viele, leider. Polen möchte ich beispielsweise erwähnen. Auch wenn es da Kritik gibt, die ich sehr gut kenne, Polen hat ein Anti-Slap-Gesetz erlassen, das nationale und grenzüberschreitende Slaps behandelt. Und zivilgesellschaftliche Gruppen werden angehört. Nicht so gut, wie wir das gerne hätten, aber sie haben ein Wörtchen mitzureden. Und dann gibt es auch noch die Maßnahmen des Rates. Aber wenn es so weitergeht, dann sollten wir ein gutes Gesetz haben. Dann gibt es aber auch andere Länder. Malta habe ich beispielsweise erwähnt. Dann gibt es noch andere Länder, die ich jetzt nicht erwähnen möchte, die das Ganze wirklich sehr versteckt machen, ohne Experten anzuhören, ohne die Zivilgesellschaft zu konsultieren. Und ich befürchte, dass das getan wird, nur um zu sagen, okay, wir haben die Richtlinie umgesetzt, aber nicht, weil sie wirklich JournalistInnen beschützen möchten. Für Nichtanwälte ist die Frage die folgende. Vor 7, 8 Jahren wurden Daphne und andere verklagt. auf Initiative mächtiger Menschen, die die Gerichtssysteme missbraucht haben. Was hat sich geändert? Nun, bis dato ist es so, dass Gerichte und die Behörden nicht die erforderlichen Gesetze hatten, die es ihnen ermöglichen würden, SLAPP-Klagen schnell für nichtig zu erklären. Jetzt sagen die Standards, wenn ich Journalistin bin und einen Artikel schreibe, in dem ich mich kritisch über einen Geschäftsmann äußere und dieser mich verklagen möchte, dann kann er das tun. Aber sobald sie die Klage sehen, sobald sie sehen, dass das ein Slap ist, sollte das Gericht die Möglichkeit haben, das schnell für nichtig zu erklären. Erreicht wird dadurch Folgendes. Zunächst einmal wird sichergestellt, dass ein Journalist oder eine Journalistin nicht allzu viel Zeit und Geld damit verschwendet. Aber es entmutigt auch diejenigen, die das missbrauchen möchten, das nicht zu tun. Natürlich werden sie andere kreative Wege finden. Sie sind uns immer voraus, aber das ist nun Zweck des Ganzen. Schlussfolgernd möchte ich noch sagen, dass wir alle mit den Justizministern in Kontakt treten müssen, um sie dazu zu drängen, hier wirklich die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen und qualitativ hochwertige Gesetze zu erlassen. Das Ziel muss wirklich ein höherer Standard sein und nicht die Mindeststandards. Denn sobald ein Gesetz in Kraft tritt, gibt es keinen Weg mehr zurück. Dann braucht man wirklich sehr viel politischen Willen, um die Regeln zu ändern. Deswegen ist es jetzt an der Zeit für die Zivilgesellschaft, hier einzugreifen. Das war es zunächst einmal von mir. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Bevor wir auf die Kampagnearbeit eingehen, gibt es eine direkte Frage an dich, Flutura, von Harald. Und Harald fragt, Malta hat ganz klar eine der schwächsten Anti-Slapp-Regulierungen. Könntest du uns einen Überblick der Anti-Slapp-Regeln in der EU geben und diese auch mit denen in den USA und Kanada vergleichen? Mit den USA und Kanada vergleichen kann ich nicht, weil ich die Gesetzgebung da nicht kenne. Ich weiß, dass sie uns voraus sind, aber ich kenne mich da nicht aus, deswegen möchte ich mich nicht über ein Thema äußern, das ich nicht beherrsche. Bevor wir diese Instrumente hatten, hatten wir hier und da ein paar Bestimmungen, die im Allgemeinen nicht genutzt wurden. Auf nationaler Ebene gibt es in einigen Gesetzen Bestimmungen, die besagen, dass das Gericht einen Missbrauch der Verfahren nicht gestattet. Wenn man sich aber das Fallrecht anschaut, so konnten wir nicht genügend Argumente finden, um zu sagen, wir konnten nicht ausreichend Beweise finden, um zu sagen, es gibt bestehende Gesetze, die genutzt werden können. Jetzt haben wir die Standards. Und wir stellen fest, dass die meisten Länder dabei sind, die Entwürfe zu erstellen. Ich habe ja die Webseite in den Chat eingestellt. Hier kann man sehen, wer mit der Umsetzung begonnen hat, wer noch nicht. Und es gibt einige Länder, über die wir noch keine Infos haben. Zunächst einmal geht es darum, eine Bestandsaufnahme zu machen, wie es um die Umsetzung bestellt ist. Und auf der Webseite gibt es auch ein paar Sternchen. Und sobald es Gesetze gibt, werden wir die Qualität der Gesetzgebung bewerten. Und auf dieser Grundlage werden wir die Länder bewerten mit maximal 5 Sternen. Hoffentlich wird das so ein bisschen Wettbewerb zwischen den Ländern schaffen, um die höchstmöglichen Standards einzusetzen. Das sind also die aktuellen Infos. Und wie gesagt, es gibt Länder, die mehr zusammenarbeiten wollen, andere, die weniger zusammenarbeiten wollen. Ich bin auch mit Kolleginnen und Kollegen in Ungarn in Kontakt. Und die Antwort war, Ungarn hat keine Angst davor, Anti-Slap-Standards umzusetzen. Obwohl wir nicht gefragt haben, ob sie Angst davor haben oder nicht. Wir haben lediglich um Infos gebeten. Also je nach Demokratie und je nach Medienfreiheit in den verschiedenen Ländern erhalten wir unterschiedliche Antworten.
Thank you so much. And we have more questions on that, but we'll go to them later. And I want to
Ja, vielen
for the
Dank. Ich habe
end,
noch mehr
kind of
Fragen. Wir kommen mal gleich noch drauf zu
our more
sprechen.
frontal
Dann
part
müsste
of the
mich noch
event with,
einen
with Sana and
Beitrag
Daisy, you both probably
inhaltlich Sana
know.
und
And
Daisy.
actually, we can hear
Haben
Casey
Sie vorhin
later
ja
on the US and Canada
vorgestellt.
comparison. We will
Casey
do
kann sich
that.
noch
Sana
mal
will start
äußern
with more
zu
details
USA
on
und
that. And then
Kanada.
Sana and introducing Sana and Daisy
Aber
again
zunächst mal
for
Sana
the
und
audio, then
Daisy.
on the campaigning side of things.
Wie sieht's aus mit dem
Wonderful.
Campaigning?
Thank you, Max. And I just wanted to start by saying thank you to
Ja, danke,
everyone,
Max.
all of the other
Zunächst mal
speakers.
ganz
It's
herzlichen
very
Dank
inspiring
an
to
die
hear about your
anderen
work.
Rednerinnen. Es wirkt sehr
And
inspirierend zu
that you
hören,
have so
was ihr
much to thank you
macht.
for,
Es gibt
even
einfach so
though obviously
vieles,
the
wofür wir euch
current
danken können.
anti-SLAPP EU directive isn't,
Auch die EU-Richtlinie,
top-level what we hope
ne, die
for,
ist ja
it
nicht
shows
vom
that
Himmel
although your
gefallen,
great
die ist
work has has had
eine
a effect.
ausgefeilte Sache
And
und
I
das zeigt
think
einfach, dass eure
to
Arbeit
sum up
Früchte
what like a
getragen
lot of people
hat.
have talked about,
Einfach
basically,
vielleicht als Zusammenfassung dessen, was
it's
viele ja
in
schon
our hands now,
sagten.
right? We have
Es
the
liegt
EU
in
directive.
unseren
We know
Händen,
that
ne?
our
Wir haben die
governments aren't, most of
EU-Richtlinie
them aren't doing
und
anything.
die
Either they haven't
meisten
proposed it or they are
Regierungen legen
under
da die Hände
review,
in den
but not
Schoß, sie haben es
in
noch nicht
meaningful way.
umgesetzt, die Richtlinie,
And
oder
as you
sind
know,
gerade
with all
dabei,
government
aber
policy,
nicht
it's easy
besonders
for them to get
effektiv.
away unless the
Also
people
unsere
show that they
Regierung,
care about
wie sagt
this. But
einfach,
kids, we're
ja,
watching
wir
you.
machen das halt,
We
aber
worry
wir
about our
signalisieren, wir
protections, our
beobachten
freedoms, our
euch,
free
wir haben
speech.
Angst um
And so
unseren
I think it's
Schutz,
really important
unsere
to talk about what we can
Meinungsfreiheit,
do now that we
unsere
have this
Freiheiten überhaupt.
information.
Und das ist einfach sehr wichtig.
And
Jetzt
I
haben
will
wir alle
say, I'm not a
Informationen an
legal
der Hand und wir
expert.
können unheimlich viel
When
tun.
I
Ich bin ja
started working with
keine
the international, I didn't know what SLAPPs
Rechtsexpertin.
were.
Als ich
And it
für
can
Greenpeace International
sound
angefangen habe,
very
hatte ich keine Ahnung, was Slaps
hard
sind.
and
Klingt
unclear,
jetzt
but when you
vielleicht
hear about the people
hart
behind it,
und
like definitely people who have been killed
etwas
and
abstrakt,
murdered,
aber wenn man wirklich erfährt,
who
was
have been
dahinter steckt, dass Menschen
persecuted,
mit Daphne
it reminds you that
ermordet
if we are
wurden,
talking about actual people and
dass
this
manche
is
Täter
what
noch
we
gar
are
nicht
at
vor Gericht
risk
sind, ne? Das
if we're
zeigt
not doing
einfach,
anything
was
about
uns
about the
droht, wenn
directive. If
wir
more
die Hände
people
in den
being
Schoß legen. Wir müssen
persecuted, more
wirklich schauen, dass
people
die
not
Richtlinie
being able
umgesetzt wird.
to
Sonst werden noch
raise their
mehr
voice.
Menschen
Also
verfolgt,
as our governments in Europe are
dürfen sich
becoming
nicht
more
äußern, werden
authoritarian, there's
mundtot
a bigger risk for
gemacht.
us.
Die
There's a bigger
Regierungen
risk
werden da
when
immer
US operations
autoritärer. Immer mehr
can come
Autokratien und
in
damit steigt auch
to
das
Europe
Risiko. Daher ist es
and
einfach wichtig, dass
sue
wir
us as well.
dafür
So there's a lot
sorgen,
of things we
dass wir
need
in
to do.
Europa geschützt sind, ne? Dass
And
nicht
we
irgendwelche
have Greenpeace
internationalen
International, along with
Multis
Case,
uns in
have had many
Europa
conversations
verklagen.
about how we can
In
collaborate,
Greenpeace
why we
International haben
want
wir
to
uns
do
oft darüber
so.
unterhalten, wie können wir denn
And
mit
one of the things that
anderen
we see
Bewegungen
as important
zusammenarbeiten?
is
Was
the
können wir
current
tun?
position
Wie
that
können wir
May 9th
weiterkommen?
next
Wichtig ist
year is a
einfach
symbolic
die
date where we can pressure
Umsetzungsrichtlinie 9. Mai.
governments for not
Nächstes
holding
Jahr ist
up
eigentlich
during the deal.
symbolisches
And I think it's
Datum, ne? Wenn
important that
Sie,
we,
die
from different
Regierung, den
backgrounds,
Deal nicht
whether we are
einhalten, ihr
legal
Versprechen, können wir aktiv
collaborators
werden.
or
Ob wir
not,
jetzt
whether we are
Rechtsanwältinnen
journalists
sind
or
oder nicht oder
students or
Studierende,
just normal
wer oder
so-called
was auch immer,
European
einfach
citizens living
ganz
in Europe,
normale europäische
I think
Bürgerinnen und
all of us
Bürger,
are
die eben in
affected.
Europa leben.
And this
Wir können
summer,
etwas tun.
2nd of July, we tried to do
Am
something
2.
already,
Juli
at the point of
dieses Jahr haben
when,
wir
as
schon
Casey said,
Maßnahmen
Greenpeace
ergriffen.
International,
Casey
we
sagte, Greenpeace
had our
International
first administrative hearing.
hatte
We're
eine
taking it to
erste
Transitional Court in
Verwaltungsanhören und
Amsterdam. We have our
da
main
ging
office
es in
there.
Amsterdam zur
And
Sache.
together
Die
with
Zentrale
Casey,
ist
we
ja da.
mobilized
Und zusammen mit
different
Case haben
European
wir
communities,
verschiedene
organizations to do
europäische
a day of
Communities und
action.
Organisationen
So a lot
mobilisiert. Da
of
gab es einen
people
Action Day.
spoke out, wrote
Und
press
viele
releases, talked to media, wrote
hatten
on social media, but
sich
also
gegenüber der
went
Presse
to
geäußert, hatten in den
landmarks,
sozialen
landmarks,
Medien
governments
gepostet
and
und
tried to speak on this issue. And I
einfach
think for
gesagt, das
the position
ist
that
ein
I'm in next year
Landmark-Case,
will be
also wirklich ein
louder.
ganz wesentlicher
We
Fall. Und
will
ich glaube,
make our
Anfang Mai nächstes
governments
Jahr müssen wir noch
understand
lauter
they have to take us seriously.
rufen. Und wir müssen einfach
And we
sicherstellen, dass
propose
die
that for those that are
Regierungen
interested,
sich dessen klar sind, ne,
we're
dass die
going to send
Frist
you more
abläuft.
information
Wir
on what the
werden da
next
gerne noch
steps
mehr
are.
Informationen
And we
schicken, wie die
invite
nächsten
you to
Schritte
join
aussehen. Und
our
wir
campaign and think about how this
laden
could
euch
be in
ein,
your
sich
country.
der
Now,
Kampagne
obviously,
anzuschließen.
the
Überlegt euch, wie es
transition
in eurem
monitor
Land
that Case
aussehen
is working on,
könnte.
it's a perfect
Und
way
dieser
for you to
Umsetzungsmonitor,
be
dieser
able to understand what
Transposition
can
Monitor,
work
Case
for you,
arbeitet daran.
depending
Das
on
hilft
how
uns, das ist
you
ein
can
gutes
do
Tool. Da können wir
on
nachvollziehen, wie weit ist denn mein
proposing a
eigenes
SLAPP
Land
directive.
bei der
And
Umsetzung der
Daisy will talk a
Richtlinie
little bit more about
zur
how you can
Bekämpfung von
join
solchen Klagen von
Case
Slaps.
in your own country.
Ich sage gleich noch mehr, wie kann
Feel free
man
to
sich
also
Case
contact
anschließen im
us,
eigenen Land oder nehmen
both
Kontakt
Casey
zu
and
uns
I,
auf. Casey
to
und
talk about
ich
ideas that you might have for what we
können
could test
uns
together.
mit euch besprechen, Ideen
We are really willing
austauschen.
to
Vielleicht fällt
meet
euch da
up
noch
for a
was
meeting
ein.
there. I
Und
think
wir
it concerns
sind da
all of our
wirklich
democracies.
bereit, alles
Over to you,
Mögliche
Daisy.
zu tun, denn das geht um den Schutz der
Thank you.
Demokratie. Ich sehe jetzt. Ja, vielen Dank. Ja, das Meister hat es dann schon gesagt. Ja, in der Tat. Wir hoffen schon, dass uns da viele beistehen werden und sich uns anschließen im Kampf gegen diese Slabs. Also Case ist immer froh über neue Mitgliederorganisationen. Einzige Bedingung ist wirklich, dass man ganz sich einbringt in den Kampf gegen die Slabs. Also solange man diese Einstellung mitbringt, ist alles gut. Ja. Wir haben ja auch besprochen, wie wichtig es ist, den Druck auf nationaler Ebene hochzuhalten, insbesondere für die gute Umsetzung der EU-Richtlinie. 22 verschiedene nationale Arbeitsgruppen hatten sich damit befasst. Also das ist auch eine fantastische Chance, sich da auf nationaler Ebene einzubringen. Und das ist natürlich auch wichtig. Also ihr findet alle möglichen Details auf unserer Website. Ich kann das gleich auch nochmal in den Chat stellen, unsere Webseite. Oder direkt Kontakt zu mir aufnehmen, Susanne. Also ich kann euch da gern an der Hand nehmen oder sagen, wie kann man die der Koalition beitreten? Wenn ihr mitmachen wollt im Kampf gegen die Slabs, zögert nicht, wir sind da. Danke. Ja, besten Dank an euch beide, an alle. Ich bin wirklich froh um eure Arbeit in diesem Sinne. Das war also wirklich viel Arbeit, hier hinzukommen. Und ja, ich möchte mal einen Blick auf Q&A werfen. Jetzt können nämlich alle Fragen stellen. Jetzt haben wir gar nicht viele schriftliche Fragen. Das sehe ich jetzt mal so, dass wir so tolle Rednerinnen haben, dass sie alle Fragen eigentlich schon beantwortet haben mit ihren Redebeiträgen. Ich glaube schon, dass genau das der Fall ist. Aber ja, es gibt Fragen. Harald zum Beispiel, die ist immer noch offen, ne? Hatte ich so vorausgeschickt und dann ein Teil der Frage. Na, der Vergleich USA-Kanada. Und das sagte Casey und Futura sprach auch davon, wie sieht denn die rechtliche Situation dort aus? USA-Kanada, sieht es da besser aus, anders in Sachen SLAP?
Ich sage gerne etwas zum US-Kontext. Es gibt keine Bundesgesetzgebung gegen Slabs. Es gibt, glaube ich, 31 Staaten, die Anti-Slab-Gesetze haben. Haben wir Casey verloren? Wir hören Casey nicht mehr. Casey, wir konnten dich nicht mehr hören. Die letzten zwei Sätze haben wir nicht gehört. Bitte 20 Sekunden zurückspulen. Es gibt Schutz auf Staatsebene. Ich glaube, dass 30 oder 31 Staaten da etwas haben, aber da gibt es auch große Unterschiede hinsichtlich der Stärke dieses Schutzes und wie nützlich das ist. Großkonzerne können damit aussuchen, in welchem Staat sie Personen und Organisationen verklagen möchten. In Kanada gibt es auch keinen Anti-Slap-Schutz auf nationaler Ebene. Es gibt, glaube ich, zwei Provinzen mit Anti-Slap-Gesetzen und es gibt in den USA eine Koalition, die Protect the Protest heißt, die ähnliche Arbeit macht wie CASE. Und bei Protect the Protest gibt es eine Sache, die mir gut gefällt. Und zwar besteht die Möglichkeit, hier Versprechen abzugeben, sich nicht an Slabs zu beteiligen und sie haben außerdem eine Taskforce und in verschiedenen Gruppen behandeln sie auch verschiedene Fälle. Also das könnt ihr euch ruhig einmal anschauen. Und es wird viel Arbeit geleistet auf Bundesebene, aber mit der aktuellen Administration ist es gar nicht so leicht, diesen Kampf zu führen. Ja, du hast ja das RICO-Gesetz beschrieben und wir haben ja aktuell auch das Weiße Haus, dazu jetzt vielleicht keine weiteren Details. Und Casey, diese 666 Millionen, für uns in Europa ist das wirklich gewaltig. In Europa ist es sehr selten, dass man solche enormen Summen hat an Strafzahlungen. Ich weiß nicht, wie das im Vereinigten Königreich ist, aber in den meisten europäischen Ländern würde man eine solche Summe nicht oder einen solchen Betrag nicht sehen. Wie würde das aussehen, wenn man den Schadensfall gewinnt? Würde hier eine Zuerkennung möglich sein, auch wenn das ja viel höher ist als gewöhnlich im europäischen System? Auch für uns in den USA ist das enorm. Ist wirklich verblüffend. Es gibt höhere Zuerkennungen von Schadensersatzen in den USA, das stimmt, aber das ist wirklich ein mächtiger Betrag. Was den niederländischen Fall angeht, so verklagen wir sie nicht für diese Schäden, sondern für die Kosten, die wir hatten. Und wir sagen im Grunde, dass sie den Schadensersatz nicht bekommen können, weil diese Klage in den Niederlanden illegal ist. So gehen wir damit um. Ah, okay. Dann gibt es noch eine weitere Frage. Und in dieser Frage geht es auch um die Situation in Deutschland. Und ich habe da mal auf noslabs.eu nachgeschaut und da gibt es dann auch eine Beschreibung des Sachstandes in Deutschland. Und da gab es einen sehr kritischen Punkt zum aktuellen Entwurf der Umsetzung der Richtlinie, und zwar in der deutschen Umsetzung. Es ist so, dass nichtgerichtliche Verfahren nicht abgedeckt sind. Und es kann durchaus vorkommen, dass man nicht verklagt wird, aber dass man ein Schreiben von einem Anwalt bekommt, ähnlich wie in anderen Ländern wahrscheinlich, dass man also ein Schreiben von einem Anwalt bekommt, um eine Strafe zu zahlen oder um etwas zu unterlassen. Etwas, das also nicht das Gericht erreicht. Und die Kritik über die deutsche Umsetzung ist, dass so etwas nicht abgedeckt wird. Könnten die Expertinnen dazu etwas sagen? Ist das ein gängiger Trend? Gibt es dazu etwas in der EU-Richtlinie, also diese außergerichtliche Beilegung von Rechtsstreitigkeiten? Und gibt es Fälle, wo so etwas abgedeckt wird? Vielleicht möchte Daisy dazu etwas sagen. Wer möchte die Frage beantworten? Ich hatte gehofft, dass andere diese Fragen beantworten könnten. Vielleicht möchten die anderen SLAP-Expertinnen dazu etwas sagen. Futura, was steht in der SLAP-Richtlinie, wenn also etwas nicht vor Gericht behandelt wird, wenn es nur Schreiben von Anwälten sind? Ich habe das Wort nicht ergriffen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich schon sehr viel gesprochen hatte. Der größte Unterschied zwischen der Richtlinie und der Empfehlung des Rates ist, A, die EU-Richtlinie deckt nur grenzüberschreitende SLAPs ab. Somit ist der Anwendungsbereich beschränkt. Die Europäische Kommission ist immer sehr vorsichtig, den Mitgliedstaaten nichts vorzuschreiben, wie sie interne Sachen regulieren sollen. Ob wir nun damit einverstanden sind oder nicht, es ist zu spät, weil das Instrument nun erlassen wurde. Die Ratsempfehlung deckt alle möglichen SLAPs ab. Hier wird den Mitgliedstaaten, den Ländern also gesagt, bitte alle SLAPs angehen, nicht nur die grenzüberschreitenden Fälle. Der zweite Unterschied bezieht sich auf die Arten der SLAPs. Die Empfehlung des Rates decken auch die erste Bedrohung ab. Die EU-Richtlinie sagt hierzu nichts. Ich hatte das Privileg, in beiden Expertenausschüssen aktiv zu sein. Ich war auch an dem Verfassen der Empfehlungen beteiligt. Wir haben lange darüber gesprochen und auch über das, was Daphne in Malta widerfahren ist. Diese ursprünglichen Drohungen werden abgedeckt, weil es durchaus vorkommen kann, dass es für AktivistInnen oder Organisationen bedeutet, dass man schon Geld und Zeit investieren muss, selbst wenn man nicht verklagt wird. Dunwatch beispielsweise. ist ein kleiner Medienkanal in Dänemark. Und sie haben von einem russischen Unternehmen gesprochen, das Sanktionen vermeidet und Geschäfte in Europa tätigt. Also ein Fall von öffentlichem Interesse. Und eine Moskauer Kanzlei hat sie kontaktiert und hat ihnen 5 rechtliche Schreiben gesendet mit Drohungen. Sie haben Monate damit verbracht, darauf zu antworten. Sie mussten Anwälte beauftragen, um zu verstehen, was die möglichen Konsequenzen im Vereinigten Königreich und in Dänemark wären. Sie mussten auf diese Schreiben reagieren, sie mussten darauf antworten, sie mussten sich überlegen, ob sie etwas ändern müssten oder nicht. Es wurde also bereits sehr viel Zeit investiert. Und die Idee des Rates ist hier, also Rechtsbeistand anzubieten, was erforderlich und dass auch Entschädigung angeboten wird. Wenn ihr also monatelang oder jahrelang rechtliche Schreiben erhaltet und es dann irgendwann eine Klage gibt und man vor Gericht geht, dann ist die Idee dieser Empfehlung, dass diese Drohungen an und für sich schon ein Slap sind. Aus der Perspektive des Angeklagten wäre es also einfacher, dem Richter zu sagen, das ist nicht nur eine Klage, das ist eine ganze Strategie und die Idee ist, uns hier mundtot zu machen. Das ist also der große Unterschied und deswegen komme ich nochmal zu meinem ursprünglichen Punkt zurück. Qualität der Gesetze. Es ist nicht einfach, das zu adressieren mit Gesetzen, aber Mitgliedstaaten haben unterschiedliche Arten und Weisen, um das anzugehen. Ich komme von Kosovo. Deswegen ein Beispiel aus einem sehr kleinen Land. In Kosovo hat das Parlament das Gesetz für Rechtsbeistand geändert und Journalistinnen werden hier als besondere Kategorie angeführt. Das heißt, die meisten JournalistInnen können direkt von Rechtsbeistand profitieren. Es gibt nicht besonders viel Appetit dafür in anderen EU-Mitgliedstaaten. Es gibt aber Wege, um Opfer zu unterstützen, selbst wenn sie nicht Opfer einer Klage sind. Dankeschön. Tina hat ihre Hand gehoben und ich möchte dem noch eine weitere Frage hinzufügen. Wir haben eine Frage oder eher einen Kommentar von der Deutschen Umwelthilfe. Das ist eine sehr große und aktive Nichtregierungsorganisation in Deutschland und die Person schreibt, auch wir haben es mit einem Slap-Fall zu tun. Ohne Gerichtsbeteiligung werden wir gebeten, 7.500 Euro an Rechtsgebühren zu zahlen. Ansonsten wird der Betrag steigen. Wir haben das bisher ignoriert und werden, falls erforderlich, vor Gericht gehen. Nur um ein Beispiel aus Deutschland zu nennen. Tina, bitteschön. Ich wollte dem, was Futura gesagt hat, noch etwas hinzufügen. Slap-Bedrohungen werden in der Gesetzgebung in Malta nicht abgedeckt. Und deswegen haben wir auch ein Rechtsprogramm mit einem Anwalt aufgelegt. Es gibt ja kleinere Länder wie Kosovo oder Malta. Und Medienorganisationen sind wirklich sehr klein in diesen Ländern. Es mangelt ihnen an Ressourcen, an Mitteln. Und fast alle Medienorganisationen in Malta haben beispielsweise keine Anwälte im Haus, die sie unterstützen. Das heißt, wenn man ein Rechtsschreiben erhält, in dem man bedroht wird, dann muss Rechtsbeistand eingeholt werden von außen, um festzustellen, wie man damit umgehen kann. Wir haben vor ein paar Jahren ein Rechtsprogramm in die Wege geleitet, wo ein Anwalt kostenlosen Rechtsbeistand JournalistInnen anbietet, also sogar vor der Veröffentlichung einer Story, damit der Anwalt auch das Slap-Risiko analysieren kann, bevor eine Story veröffentlicht wird, oder es kann besprochen werden, wie man dieses Risiko begrenzen kann, aber eben auch Unterstützung, nachdem eine Story veröffentlicht wird, falls es also dann zu einem Slap kommt. Und ich glaube, dass das Programm in Malta wirklich sehr geholfen hat. Wir haben einen Rückgang von Slap-Fallen in Malta beobachtet. Ich weiß jetzt nicht, ob das dank des Programms ist, aber wir haben in Malta nur wenige Medienorganisationen. Es gibt 5 unabhängige Medienorganisationen und wir sind der Ansicht, dass das Programm zu einem sichereren Umfeld für JournalistInnen geführt hat.
Danke. Das ist eine sehr gute Brücke hin zu Luises Frage. Ich weiß nicht, ob wir das heute alles noch beantworten können. Wir versuchen es und möchte auch die anderen auch nochmal fragen, Navojka zum Beispiel. Also, ich schreibe ein Research Paper zu SLAPs gegen Umweltorganisationen. Ich würde gern Folgendes wissen. Was ist Ihre Meinung hierzu? Erstens, Auswirkungen von SLAPs auf die demokratische Teilhabe in der Zivilgesellschaft, also dieser Chilling-Effekt, ne, dass man abgeschreckt wird und so weiter. Dann, was sind die neuen, die größten Hindernisse, die größten Beschränkungen durch die Richtlinie? Ich glaube, da haben wir schon relativ viel von gehört, aber bei der ersten Frage haben wir noch nicht so viel zugehört. Tina erwähnte ja, dass die Zahl der Fälle sinkt. Ist richtig. Aber ich hatte mich auch gefragt, ob da so eine Art, ja, dass man vorher schon irgendwie angegriffen wird und das außergerichtlich klärt und dennoch Journalisten dann nicht so kritisch mehr schreiben, wie sie es vorher getan haben. Wäre ganz gut zu hören, was ihr zu diesem Chilling-Effekt, also diesem Abschrecken, zu sagen habt. Und dann schauen wir mal, wer noch alles antworten will. Zuerst Fulstura. Danke. Also ich glaube, da könnte man jetzt noch stundenlang sich über die negativen Auswirkungen von SLAPs unterhalten, Medienfreiheit, Freiheiten überhaupt oder Teilhabe, Teilnahme. Aber vielleicht in einem Satz: Aufgrund von SLAPs besteht ein großes Risiko, dass wir weniger Informationen bekommen, an denen die Öffentlichkeit ein Interesse hätte. Und das ist eigentlich für mich persönlich die größte Motivation, mich hier reinzuknien und mich so dieser Sache zu verschreiben und all diese Zeit dem zu widmen. Jetzt sei Journalistin oder Journalist entscheidet sich dann doch gegen einen Artikel über XY oder nimmt einen Online-Post raus. Ich glaube, das ist somit das größte Risiko als Folge. Und privat betrachtet ist es wirklich so, dass viele Journalistinnen europaweit sagen werden, okay, ja, wir wissen, dass es rechtliche Folgen gibt. Und wenn wir so ein kritisches Thema haben, dann wählen wir vielleicht ein anderes. Also hätten wir dieses Instrument nicht, ist so mein Schluss, ne, egal wie stark oder schwach dieses Rechtsinstrument ist, dann würde sich das fortsetzen. Und ich glaube, wir können jetzt die SLAPs nicht ganz aufhalten. Ne? So viel Macht haben wir nicht. Wäre natürlich toll. Und wir arbeiten darauf hin, dass wir dem wirklich ein Ende setzen können. Aber diese Gefahr ist jetzt wirklich anerkannt. Viele Menschen in verschiedenen Sektoren wissen Bescheid jetzt. Ja, eine Beschränkung, sagte ich ja schon, es geht in der Richtlinie nur um grenzübergreifende SLAPs. Also wenn jetzt ein Artikel zum Beispiel in Malta veröffentlicht wird über einen Geschäftsmann, der in Malta ausschließlich tätig ist oder in Bulgarien gegen jemanden, der in Bulgarien tätig ist. Ne? Da kann man zwei Verfahren anstrengen, jeweils im eigenen Land. Ne? Manchmal ist es einfach nur so, dass das im Alltag genauso läuft, ne? Eine Klage und dann macht man einem das Leben schwer. Die Richtlinie grenzt aber zumindest die missbrauchsmöglich ein. Also eine inländische Rechtsetzung. Das hat dazu geführt, dass man rein inländische Klagen schneller abweisen kann. Ja, wir hatten ja hier eine Jurastudentin mit ihrer Frage. Es gibt nur wenige Medienrechtlerinnen in Europa, die sich an die Verteidigung von Journalistinnen und Journalisten machen. Wir brauchen wirklich Leute, die in diesem Bereich aktiv werden, studieren, sich darauf konzentrieren. Es gibt wenige Anwälte, die für NGOs arbeiten. Natürlich ist das bei den großen Multis mal interessanter, man verdient einen Haufen Kohle und so weiter. Natürlich kann sich jeder entscheiden, was er mit seinem Beruf macht, ne, und wohin geht. Aber wir haben es wirklich mit diesen mächtigen Stellen zu tun, mit Riesenunternehmen, und die haben eine ganze Armee an Rechtsanwälten. Und das kostet die irgendwie nichts, ne? Das sind Peanuts, um mal eben Dutzende Klagen abzuweisen. Wir auf der anderen Seite sind eine kleine Gruppe. Wir brauchen also noch Verstärkung. Der Europarat arbeitet mit ihm zusammen, bietet da hervorragende Training, also Ausbildungsmöglichkeiten für Rechtsanwälte, verschiedene Schulungsmodule. Das ist dann aber erst der nächste Schritt nach Verabschiedung des Gesetzes. Dann brauchen wir wirklich ein Capacity Building an Rechtsexperten, damit man tatsächlich sich auf diesen Bereich spezialisieren kann. Ja, bevor Kirsten was sagt, vielleicht noch mal eine Wolka. Dachte das ja, ne? Ihr hattet euch nicht mundtot machen lassen. Ihr habt euch gewehrt und ändert sich dann eure Art von Kampagnenführung, Aktivismus, ne? Oder fühlt ihr euch abgeschreckt? Wechselt ihr die Strategie, wenn tatsächlich ein Slap angedroht wird? Sucht ihr Verbündete in anderen Communities? Ja, vielen Dank. Also ich bin in einer sehr privilegierten Position. Ich kann sagen, nein, hat uns nicht verschreckt, denn die Menschenrechtsstiftung, die hat uns so unterstützt und hat gesagt, hier, macht ruhig weiter, wir unterstützen euch. Aber gut, in anderen Ländern ist es vielleicht nicht der Fall. Ohne diese Unterstützung wäre ich vielleicht tatsächlich völlig verschreckt und würde mir nie mehr trauen. Aber wenn ich kämpfen möchte, dann tut sich auch ein neuer Level auf. Man muss auch schauen. Man muss erstmal dieses ganze Legalese durchschauen, das Kleingedruckte, und sich davon nicht abschrecken lassen. Ich möchte auch noch was ergänzen. Dieser abschreckende Effekt, das wirkt immer nur gegen den Kleinsten, den Schwächsten. Wenn man jetzt wirklich größere Organisationen im Rücken hat, dann kann man sich sehr viel tapferer zeigen. Bei Zeitungen zum Beispiel kam ich auch mit meinem Fall drauf zu sprechen. Da hatte ich ja einen Artikel geschrieben, da hatte ich eben Gas System und andere Lobbygruppen auch erwähnt. Ein Artikel über dieses europäische Netzwerk dieser TSOs. Für Gas, hat Gas. Und ich nenne sie ganz explizit Kriminelle. Und ich hatte auch einen Aktivisten ja zitiert, ne? Im Artikel, den ich schreibe. Also der Artikel wurde dann ein Jahr davor in einer der größten Zeitungen Polens veröffentlicht. Und dann hatten die auch gar nichts erwähnt von der Klage, die dann darauf folgte. Ne? Also ich denke mal, die Zeitung hat sich da keine Gedanken gemacht. Die wussten schon, sie haben ihre Anwälte im Rücken. Ne? Aber klar, kleine Aktivisten geführte Gruppen mit radikaleren Werten vielleicht stehen dann anders da. Ja, es geht wirklich darum, mit diesen Slaps die radikalsten Stimmen zum Schweigen zu bringen. Wir leben in einer Welt, ja, wir wollen ja eine Welt haben, die nicht vom Klimawandel zerstört ist. Und da kann man sich gar nicht laut genug äußern. Ein wichtiger Aspekt ist auch, wir kämpfen gegen die Pipeline, die gebaut werden sollte. Und eine Natura 2000 Fläche sollte damit komplett zerstört werden. Und in einer der Gemeinden hat ein Teenager ein Schreiben aufgesetzt. Sie schrieb, sie würde dem zerstörten Wald nachweinen und sie möchte, dass ihr Brief in der örtlichen Zeitung veröffentlicht wird. Und dann hieß es, ja, veröffentlichen wir, aber ich brauche ja mehrere Stimmen, muss ich dann auch jemand von Gas Systems um eine Stellungnahme und die Meinung bitten. Und dann hieß es, oh, ganz toll und wunderbar und es ist sogar umweltfreundlich geschehen. Und Gas System hat dann in allen örtlichen Zeitungen Artikel geschaltet, ne, und dort, wo die Pipeline gebaut werden sollte, und das Projekt wird jetzt leider auch umgesetzt. Und dann haben alle bezahlt praktisch, ne? Die Zeitung brauchte unsere Meinung dann nicht mehr. Und da war die Regel nicht mehr von Pluralität, von Meinungen. Ja, Flutura sagte das, ja. Die finden immer Wege und Mittel, die Vorschriften zu umgehen. Ja, das ist immer einfach nur der Anfang, was wir jetzt sehen. an Kampf noch nicht das Ende. Casey nochmal dazu. Und mit Blick auf die Uhr kommen wir dann auch zum Schluss. Casey, aber mal heute. Ja, Luisa, die Frage gefällt mir. Vielen Dank. Ich habe immer gesagt, wenn man sich gegen den Mobber wehrt, das funktioniert. Aber ja, es ist ein Privileg. Und Greenpeace International ist in dieser Position. Wir haben auch ein bisschen, ja, so Appetit auf Risiko. Wir haben auch ein Risikominderungsteam, ne? Hat nicht jeder. Sana und I sind bei den sogenannten Resistance-Akten. Da werden wir verschiedene Geschichten veröffentlichen, einzelne Personen, natürlich Personen, die sich Klagen gegenüber gesehen haben. Und da hat sich David gegen Goliath gewehrt in diesen Fällen. Studierende sind das, Landwirte, Landwirtinnen, Arbeitnehmer aus allen möglichen Bereichen, die da angegangen werden. Und manche wurden von der Familie enterbt, wollen nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Sie haben eine Vorstrafe und die bleibt auch an ihnen kleben. Das kriegen, werden sie nie wieder los. Ja, es gibt einen Abschreckungseffekt, dieses Chilling. Und der Kontext ist einfach sehr kritisch. Und das hängt einfach auch davon ab, ob man wirklich das Durchhaltevermögen hat und die Unterstützung. Und unsere Möglichkeit, diese Gruppen, diese Personen zu unterstützen, als Koalitionen uns aufzustellen und die zu unterstützen, die solchen Slaps ausgesetzt sind. Wieder zurück zu Max. Vielen Dank, Ruby. Ruby Silk. Ich hatte dich noch gar nicht aufgefordert, sich zu äußern, hattest dich auch nicht gemeldet, aber jetzt bist du dran. Also Ruby Silk, Senior Communications Officer für Umweltrecht und Gerechtigkeit im Europäischen Umweltbüro. Vielleicht kannst du ein paar Worte sagen. Gibt es denn Gruppen in Bereichen, die da wirklich von Slaps bedroht waren, die da sich sehr für die Umwelt eingesetzt haben? Hast du das festgestellt? Wir hatten es ja jetzt von der Gegenwehr, von der fossilen Industrie und dass der Green Deal ausgehöhlt wird und CSDDD. Also die Gegenwehr der Fossilindustrie, stellst du das auch fest im Sinne von Slaps? Wären die sich auch mit Slaps und aus Umweltbürosicht, macht das Teil dieser Strategie aus?
Hallo und vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, das Wort zu ergreifen. Mit der CASE-Koalition arbeite ich inzwischen für etwa einem Jahr. Deswegen kenne ich mich vielleicht nicht ganz so gut aus wie die anderen Kolleginnen, aber es gibt immer mehr Slaps gegen UmweltaktivistInnen, ob es JournalistInnen oder NGOs sind oder andere Organisationen. Also es werden Privatpersonen und Organisationen ins Visier genommen. Und ja, Privatpersonen ins Visier zu nehmen, ist natürlich angsteinflößender und das führt auch zu diesem Chilling-Effekt. Und ich glaube, wir befinden uns in einem wirklich sehr interessanten Augenblick. Wir sehen also, dass das Umfeld feindlicher ist für UmweltaktivistInnen und deswegen halte ich es für wichtig, dafür Sorge zu tragen, dass diejenigen, die daran arbeiten, unsere Umwelt zu schützen, besonders gegen Slaps geschützt werden und das mit Hilfe von Gesetzen. Und dass die Richtlinie so robust wie möglich in ganz Europa auch umgesetzt wird. Ja, das Umfeld wird, wie gesagt, feindseliger für den Klimaaktivismus und für Umweltaktionen im Allgemeinen. Und vor diesem Hintergrund bin ich der Ansicht, dass die Drohung noch schlimmer werden könnte. Vielen Dank. Das war auch ein wirklich sehr guter Schlusspunkt. Wir haben ja heute gesehen, dass sich gegen den Mobber zu stellen funktioniert und dass wir das alle tun sollten. Und es haben schon einige gefragt, ob sie die ganzen Links vom Chat erhalten. Ja, wir werden den Chat kopieren und werden das dann auch an alle versenden, die sich angemeldet haben. Wird auch auf der Homepage stehen mit der Aufzeichnung. Die ganzen Infos werdet ihr dort also auch einsehen können. Und wir haben ja auch über den fossilen Backlash gesprochen. Wir sind auch inmitten der Klimakonferenz. Und Ambition scheint heutzutage schon fast ein Schimpfwort zu sein. Das Beste ist, nichts zu tun und niemanden zu stören. Das ist ein bisschen das Narrativ, das erzählt wird. Und wir haben ja auch heute gehört, dass Labs auch in diesem Kontext oft verwendet werden. Und das vor allem vor dem Hintergrund der Weltklimakonferenz, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Und wenn wir den Kampf für die Klimagerechtigkeit gewinnen möchten, dann wird es nur funktionieren, wenn wir auch den Kampf gegen Slabs gewinnen. Und wenn wir hier mehr tun, vor allem auf gesetzgeberischer Ebene. Das ist wirklich sehr wichtig. Vielen Dank, dass wir zusammenkommen konnten. Vielen Dank für diese Koalition und für das Gefühl, dass wir hier zusammenarbeiten. Wir von Europe Calling sind am 26. November wieder da mit einer Zusammenfassung der Weltklimakonferenz, mit ein paar KlimawissenschaftlerInnen und auch Führungspersonen von der sauberen Industrie. Am 26. November findet dieses Webinar statt. Und wir werden sicherlich auch über dieses Thema noch einmal reden, weil es wirklich sehr interessant war. Es findet ja einiges statt und wir möchten sicherlich erfahren, wie es dann um die Klage mit ET oder gegen ET bestellt sein wird. Ich danke allen, die uns zugehört haben und ich danke auch den zwei DolmetscherInnen und einen wunderschönen Abend noch.